Franz Keller. Ab in die Küche. Wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen. Wann ist Ernährung eigentlich so kompliziert geworden? Kalorienzählen, Nährstofftabellen und Superfoods auf der einen Seite, eine Lebensmittelindustrie, die Tiere unter widrigsten Bedingungen hält und den Markt mit ungesundem Essen flutet, auf der anderen. Kein Wunder, dass so viele Menschen daran verzweifeln. Was soll, was darf man denn bitteschön noch essen? Dabei kann gute Ernährung so einfach sein, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Gesunde, genussvolle Ernährung fängt nämlich immer mit der Auswahl der richtigen Produkte an. Wir zeigen dir in diesen Blinks, was gute Zutaten ausmacht und wie du sie in schmackhafte Gerichte verwandelst. Im vierten Blink bekommst du beispielsweise ein leckeres Rührei-Rezept präsentiert. Im fünften zeigen wir dir, wie du eine schmackhafte Rinderbrühe kochst und im sechsten, was du noch so Tolles mit den Überbleibseln von dieser zaubern kannst. Zuvor müssen wir jedoch auf den Zustand der Lebensmittelproduktion zu sprechen kommen. Denn hier liegt die Wurzel vieler Probleme. Blink Nummer 1. Ein gutes Essen stärkt nicht nur unseren Körper, sondern auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Franz Keller wurde die Liebe zur Kulinarik in die Wiege gelegt. Seiner Kindheit verbrachte er hauptsächlich in der Küche des elterlichen Restaurants. Zwischen Tellergeklapper und Bratendüften wurde gescherzt, gestritten und Gemeinschaft gelebt. So lernte Keller dort nicht nur das Handwerk des Kochens, sondern auch dessen soziale Bedeutung kennen. Gutes Essen ist für den ehemaligen Sternekoch seither gleichbedeutend mit Heimat und Geborgenheit. Zu einem gelungenen Essen gehört für ihn jedoch nicht nur die frische Zubereitung, auch Herkunft und Qualität der Lebensmittel sind entscheidend. Eine reife Brombeere direkt vom Strauch oder einen regionalen Kopf Weißkohl würde Keller jeder weitgereisten Avocado vorziehen. Dieser Bezug zum Essen kommt uns abhanden, wenn wir immer weniger selbst kochen und mit der Herkunft der Produkte beschäftigen. Umfragewerte zeigen, dass mehr als jeder Vierte hierzulande gar nicht oder maximal einmal pro Woche kocht. Dadurch gehen wichtiges Wissen und zentrale Gemeinschaftsmomente verloren. Eine gute Mahlzeit kann nämlich Wunder in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen wirken. Dies stellte Franz Keller in besonderer Weise fest, als er eines Abends Bundeskanzlerin Angela Merkel und den russischen Staatschef Wladimir Putin in seinem Restaurant, der Adlerwirtschaft, bekochen durfte. Der Abend stand zunächst unter keinem guten Stern. Nicht nur waren die deutsch-russischen Beziehungen zu diesem Zeitpunkt mehr als angespannt, auch ließ Putin die Kanzlerin mehrere Stunden warten. Doch von Gang zu Gang hellte sich die Stimmung merklich auf. Hatte Angela Merkel zu Beginn noch angedroht, das Dinner nach spätestens 2 Stunden beenden zu wollen, so waren bereits mehr als 5 Stunden vergangen, als den Staatschefs schließlich das Dessert serviert wurde. Von frostiger Stimmung nichts zu merken. Merkel und Putin teilten sich am Ende sogar eine Extraportion Crème Brûlée. Es ist doch erstaunlich, was so ein gutes Essen alles anrichten kann. Nun muss man kein Politiker sein, um in den Genuss dieser Wirkung zu kommen. Auch so manche Ehekrise wurde schon bei Kerzenschein, Rotwein und einer hausgemachten Lasagne bereinigt. Wenn wir gemeinsam mit Freunden oder Familie kochen oder essen, sind wir mit sämtlichen Sinnen im Hier und Jetzt. Wie finden wir aber diese Freude an Kulinarik wieder? Nun, zunächst müssen wir einen genauen Blick darauf werfen, was auf unseren Teller kommt. Blink Nummer 2. Fake Food verursacht Tierleid, schadet der Umwelt und uns selbst. Hast du schon mal von Fake Food gehört? Für gewöhnlich bezeichnet man damit beispielsweise gepanschtes Olivenöl oder falsch gekennzeichneten Wein. Es wäre jedoch sinnvoll, den Begriff um Billigfleisch zu erweitern. Denn das Stück Huhn aus der Mastfabrik mag zwar aussehen wie eine Hühnerbrust, gemeinsam haben sie kaum noch etwas. Die Hühnerbrust ist fake, weil die Tiere keine richtigen Nährstoffe bekommen. In der Massentierhaltung leben Tiere unter erbärmlichen Bedingungen auf engstem Raum, werden mit genmanipulierter Nahrung gemästet und derweil mit Antibiotika gesund gehalten. Das folgende Beispiel aus den USA ist besonders drastisch. Kühe werden dort nämlich immer häufiger mit Popcorn gefüttert. Popcorn? Wieso das denn? Nun, Kühe sind Wiederkäuer. Der schrittweise Verdauungsprozess sorgt dafür, dass die Kuh sämtliche Nährstoffe aufnehmen kann. So entsteht letztlich gesundes, hochwertiges Fleisch. Der Prozess nimmt allerdings auch eine gewisse Zeit in Anspruch. Also haben sich amerikanische Lebensmittelproduzenten gedacht, das können wir schneller. Da Popcorn bereits vorgegart ist, müssen die Rinder es nicht wiederkäuen. Und nach wenigen Tagen vergessen sie schließlich ganz ihre natürliche Art zu essen. Von diesem Fleisch importieren wir jährlich 45.000 Tonnen über den großen Teich in die EU. Dass dieses Fleisch wohl kaum gut für uns sein kann, liegt auf der Hand. Das sogenannte Billigfleisch ist auch deswegen Fake Food, weil wir nicht den eigentlichen Preis dafür bezahlen. Die Produktion von Lebensmitteln verursacht sage und schreibe 26% aller Treibhausgase weltweit. Ein großer Teil davon geht auf die Produktion von Fleisch zurück. Würden wir die Folgekosten, die bei der Herstellung tierischer Lebensmittel entstehen, mit einberechnen, wären wir anstatt bei 5 viel eher bei über 50 Euro für die falsche Hühnerbrust. Unterm Strich bezahlen wir die billigen Lebensmittelpreise also mit unserer Gesundheit und unserer Umwelt. In den 50er Jahren gab die Durchschnittsdeutsche noch etwa 45% ihres Einkommens für Essen aus, wohingegen wir heute nur mehr bereit dazu sind, gerade noch 15% auszugeben. Dabei gibt es nur einen Ausweg aus dem Fake-Food-Dilemma. Wir müssen statt Masse wieder auf Klasse setzen und kleine Lebensmittelproduzenten mit fairen Preisen unterstützen. Blink Nummer 3. Realistische Lebensmittelpreise sind die Grundlage eines funktionierenden Ernährungssystems. Franz Kellers Freund und Nachbar Joachim Witt zeigt, wie sie aussehen kann, die ethisch korrekte Tierwirtschaft. Auf seinem Wacholderhof im Rheingau dürfen Schweine noch natürlich auf Stroh zusammenleben. Witt legt bei seiner Schweinezucht Wert auf eine Balance aus Umweltschutz, Qualität und Tierwohl. So, wie es eigentlich normal sein sollte. Doch der Preisdruck, dem er und seine gesamte Branche dabei unterliegen, ist enorm. Kleinere und mittelgroße Bauern, die versuchen, eine ökologische und faire Landwirtschaft zu betreiben, haben es schwer, weil Subventionen im Agrarbereich nach Fläche berechnet werden. Anstatt Landwirte wie Witt, die einen gesellschaftlichen Nutzen haben, zu fördern, bekommen die Großen viel und die Kleinen wenig. Ganz egal, ob sie ökologisch und ethisch handeln. Nimmt man noch dazu, dass sich sein Abnahmepreis unter anderem daran orientiert, wie viel Schwein gerade in China gebraucht wird, zeichnet sich ein noch düsteres Bild. So bleiben ihm bei einem ordentlich aufgezogenen Schwein oft kaum mehr als 20 Euro Gewinn pro Tier übrig. Bauern wie Witt werden quasi vom Staat dazu angestiftet, Tiere zusammenzupferchen. Wieso ist das so? Nun, die Politik ist vom Lobbyismus unterwandert. Dem Bauernverband geht es hauptsächlich um die großen Player wie Agrarchemiekonzerne, welche ihr Geld mit Pestiziden machen. Witts Sohn, Frederik, betreibt derweil eine Hühnerfarm, die ebenso auf eine gute Balance aus Qualität, Tierwohl und Umweltschutz setzt. Frederik Witts Hühner können frei über eingezäunte Wiesen laufen und dort nach Lust und Belieben alles abgrasen. Ist die Wiese leer, wechselt der Hühnerstall auf die nächste Wiese, während sich die erste erholen kann. Natürlich sind seine Eier dadurch teurer in der Produktion, doch glücklicherweise kann er seine Preise selbst festlegen. Indem er die Eier direkt über seinen eigenen Hofladen verkauft, kann er sie direkt vermarkten und seinen Kunden erklären, wie der Preis entsteht. Frederik Witt ist darauf angewiesen, dass Menschen umdenken. Von vielen Kunden weiß er jedoch auch, dass sie seine Eier nur zum Frühstück essen, während sie zum Backen auf gewöhnliche Supermarkteier setzen. Das ist jedoch Unsinn. Ein Massentierei ist auch dann noch minderwertig, wenn es in einem Kuchen steckt. Wirklich gute Produkte bekommen wir also nur, wenn wir faire und auskömmliche Preise für die Produzenten akzeptieren und bereit sind, diese Produkte selbst zuzubereiten und zu genießen. Wir müssen sie unterstützen, in unserem eigenen Interesse. Blink Nummer 4. Die Grundausstattung des Kühlschranks hängt immer von der Jahreszeit ab. Hast du auch schon einmal im Sommer in eine reife, süße Cherrytomate gebissen und dich gewundert, wie wenig ihr Geschmack mit ihrer winterlich wässrigen Verwandten aus dem Gewächshaus zu tun hat? Ihr Geheimnis liegt in der Saisonalität und Regionalität. Beim Kauf hochwertiger Lebensmittel solltest du daher darauf achten, dass du immer saisonales und möglichst regionales Gemüse im Haus hast. Das können zarter Spargel im Frühjahr, knackige Bohnen im Sommer, süße rote Beete im Herbst oder erdige Pastinaken im Winter sein, was auch immer gerade wächst und gedeiht. Ein gutes Lagergemüse sind Kartoffeln, die du ganzjährig im Haus haben solltest. Auch Salate gehören zum Grundstock eines gut gefüllten Kühlschranks. Bei Salaten ist es besonders wichtig, sich an Jahreszeiten zu orientieren. Sommersalate sind etwa Lollo Rosso sowie Kopf- und Eisbergsalat. Auf diese solltest du im Winter verzichten, denn im Winter gibt es sie oft nur verpackt in bereits vorgeputzten Salatmischungen. Derartige Tütensalate werden allerdings unter anderem mit Stickstoff haltbar gemacht. Feldsalat und Chicorée sind hingegen als echte Wintersalate auch in der kalten Jahreszeit zu genießen. Wenn du dich nicht vegan ernährst, gehören auch Eier immer in deinen Kühlschrank. Aus keinem anderen Grundprodukt lassen sich so viele verschiedene schnelle Gerichte zubereiten. Achte hier unbedingt auf Qualität. Kaufe am besten Bio-Eier. Apropos Eier. Wie wäre es mit einem würzig frischen Karottenrührei? Für 2 Personen brauchst du dazu 2 Eier, 2 bis 3 Karotten, frischen Kerbel, Kurkuma-Pulver, etwas Zucker, Olivenöl und ein paar Senfkörner. Zunächst bereitest du eine Würzbrühe zu, in der die Karotten gekocht werden. Verdünne dazu einen gehäuften Teelöffel Kurkuma-Pulver mit einem 1/8 Liter Wasser und gib einen Esslöffel Olivenöl sowie Salz und eine Prise Zucker hinzu. Wenn du es scharf magst, kannst du auch noch ein paar Senfkörner mit dem Mörser zerkleinern und hinzugeben. Dann schälst und schneidest du die Karotten und lässt sie knapp 10 Minuten in deiner Würzbrühe garen. Wenn sie fertig gegart sind, gieße sie ab, aber behalte die Brühe. Die kochst du jetzt nämlich ein, sodass am Ende ein schöner Gewürzsud übrig bleibt. Die Eier rührst du mit einem Schneebesen schaumig und gibst ein paar Stängel Kerbel sowie eine Prise Salz hinzu. Erhitze etwas Olivenöl in einer Pfanne und lasse die Eimasse hineingleiten. Wichtig ist, dass das Ei nur kurz stockt und nicht zu lange in der heißen Pfanne verbleibt, sonst wird es zu steif. Also Rührei schnell aus der Pfanne, Karotten dazu, den eingekochten Gewürzsud darüber gießen und fertig. Blink Nummer 5. Selbstgemachte Brühen geben jedem Gericht die nötige Würze. Wenn dein Kühlschrank gut gefüllt ist, geht es ans Eingemachte. Besser gesagt, ans Eingekochte. Selbstgekochte Brühen bilden die Basis für eine Vielzahl an aromatischen Gerichten, denn mit ihnen kocht es sich in den meisten Fällen geschmackvoller als mit Wasser. Besonders nährstoffreich ist ein hausgemachter Rinderfond. Dafür nimmst du den größten Topf, der dir zur Verfügung steht, und besorgst dir mindestens 2 Kilo Waden- oder Rippenfleisch. Da es verkocht wird, reicht diese Qualität. Filetstücke zu verkochen wäre reinste Verschwendung. Dennoch solltest du natürlich auf gute Fleischqualität achten und keinesfalls Fleisch aus Massentierhaltung verwenden. Daneben brauchst du jede Menge Gemüse, zum Beispiel Karotten, Mairüben, eine Sellerieknolle sowie Zwiebeln und Lauch. Karotten, Sellerie und Mairüben schneidest du in grobe Stücke. Beim Lauch entfernst du den dunkelgrünen Teil, schneidest ihn der Länge nach auf und bindest ihn mit einem Küchenfaden zusammen, so fällt er beim Kochen nicht auseinander. Fülle den Topf zur Hälfte mit Wasser und gib nun Fleisch und Gemüse ins kochende Wasser. Gewürzt wird das Ganze mit weißem Pfeffer, Nelken, Lorbeerblättern, Kardamom und etwas Fenchelsamen. Am besten du zerkleinerst die Gewürze im Mörser und füllst sie in einen Papier-Teebeutel aus dem Teeshop. Diese Mehrarbeit ist vor allem dann sinnvoll, wenn du Fleisch und Gemüse aus dem Rinderfond noch weiter verwenden willst. So sparst du dir nämlich das umständliche Herausfischen der Gewürze. Beachte beim Salzen folgende Faustregel. Pro Liter Brühe sollten es nicht mehr als 12 Gramm Salz sein, denn nachsalzen kannst du schließlich auch noch später. Wenn du das Gemüse weiterverwerten willst, nimm es rechtzeitig wieder aus dem Topf. Was heißt in diesem Fall rechtzeitig? Nun, das kommt ganz darauf an, was du danach noch damit machen willst. Für einen Salat sollte das Gemüse bissfest bleiben, für eine Cremesuppe darf es ruhig ein bisschen weicher sein. Das Fleisch lässt du allerdings noch eine ganze Zeit lang weiter köcheln. Je länger, desto besser wird deine Brühe. Nach ein paar Stunden kannst du testweise ein Stück Fleisch mit Knochen herausholen. Das Fleisch sollte sich jetzt leicht vom Knochen abziehen lassen. Wenn nicht, dann musst du dich wohl noch ein wenig gedulden. Die wichtigste Zutat einer kräftigen Brühe ist Zeit. Blink Nummer 6. Es gibt keine Reste. Alles lässt sich wiederverwenden. Die meisten Speisen munden frisch gekocht am besten, doch manche Gerichte gewinnen durch längere Ruhezeiten. Die deftige Suppe etwa schmeckt, nachdem sie über Nacht so richtig schön durchgezogen ist, am Tag darauf nochmals besser. Doch wenn dann am dritten oder spätestens vierten Tag noch immer was von ihr übrig ist, kannst du sie nicht mehr sehen. Also weg damit? Bitte nicht. Hier gilt es nun, kreativ zu sein und dir mögliche Folgegerichte auszudenken. In Folgegerichten zu denken ist ein kreativer Prozess, bei dem dein Ziel sein sollte, so wenig wie möglich wegzuwerfen. Das gilt für ungeliebte Teile von Gemüse und Tier, die wir für gewöhnlich, ohne sie überhaupt zu verarbeiten, wegwerfen, wie für Überbleibsel bereits verspeister Gerichte. Aus einem ganzen Brathähnchen etwa lässt sich noch eine Hühnerbrühe zaubern. Nachdem du das Fleisch runtergeschnitten hast, kochst du die Karkasse, also die Knochen, samt Gemüsefüllung einfach zu einer leckeren Hühnerbrühe. Selbst die Innereien lassen sich verwenden. Lunge und Herz vom Hähnchen zum Beispiel lassen sich prima grillen. Den Begriff Reste solltest du sowieso aus deinem Küchenvokabular verbannen. Nehmen wir zum Beispiel unsere Rinderbrühe aus dem letzten Blink und schauen wir uns an, was wir daraus noch zaubern können. Zum Beispiel einen kalten Gemüsesalat. Anstatt es weich kochen zu lassen und anschließend zu entsorgen, nimmst du das Gemüse früh aus der Brühe hinaus und lässt es abkühlen. Mit einer einfachen Vinaigrette aus Essig, Öl, Pfeffer und Salz entsteht so am nächsten Tag die perfekte Beilage zum gekochten Fleisch. Auch eine Flädle-Suppe lässt sich aus Rinderbrühe und den Überresten des Gemüses zubereiten. Für diese brauchst du zunächst ein paar Pfannkuchen. Damit diese das gewisse Extra an Deftigkeit bekommen, gibst du etwas von der Rinderbrühe gleich mit in den Teig. Für die nötige Frische kannst du auch ein wenig kleingehackte Petersilie und Schnittlauch hinzufügen. Backe nun dünne Pfannkuchen und lasse sie anschließend abkühlen. Dann schneidest du sie in dünne Streifen, legst diese direkt in die Suppenteller hinein, gibst frische Kräuter und etwas vom gekochten Gemüse hinzu und übergießt das Ganze schließlich mit der Rinderbrühe. Blink Nummer 7. Mit Graupen ernährst du dich selbst gesund und tust etwas für den Klimaschutz. Seit einigen Jahren liest man in sämtlichen Ernährungsratgebern von einer Sache: Superfoods. Damit werden Nahrungsmittel mit einer besonders hohen Nährstoffdichte bezeichnet. Mit dem Vorsatz, gesünder zu leben, passen Superfoods natürlich gut zusammen, doch sie sind nicht in jeder Hinsicht so super, wie der Name verspricht. Unter dem Label Superfood werden nämlich meist Lebensmittel wie Acai-Beeren, Quinoa oder Avocados vermarktet. Gesund mögen sie sein, doch wir finden sie kaum in Europa und müssen sie erst importieren. Wegen des Quinoa-Booms bauen bolivianische Bauern das Korn beispielsweise in solch riesigen Mengen für den Export an, dass für andere Grundnahrungsmittel keine Anbaufläche mehr übrig bleibt. Die Folge? Reis, Kartoffeln und Weizen werden teurer und müssen importiert werden. Wenn du also Superfoods in deinen Speiseplan einbringen willst, dann setze doch der Umwelt und Gerechtigkeit willen auf solche, die auch hierzulande angebaut werden. Ein absolut unterschätztes Nahrungsmittel, ein echtes regionales Superfood, ist zum Beispiel die Graupe. Graupen werden aus Gerste hergestellt, welche im Vergleich zu vielen anderen Getreidesorten einen höheren Gehalt an Mineralien wie Magnesium sowie B-Vitaminen hat. Graupen kannst du zum Beispiel in Suppen oder Salaten verwenden oder du zauberst ein leckeres Graupenrisotto daraus. Für 4 Personen brauchst du etwa 200 Gramm Graupen, die du, bevor du sie weiterverarbeitest, gut waschen solltest. Des Weiteren kannst du für das Risotto eine Mischung aus frischem Saisongemüse verwenden. Überlege dir einfach, was dir schmeckt und du gerade da hast. Zum Beispiel Karotten, eine Fenchelknolle, Kohlrabi oder Paprika. Schneide zunächst eine gute Handvoll von jedem Gemüse in Würfel, die du in etwas Öl andünstest und mit Gemüsebrühe ablöschst. Wie bei einem Risotto auch, lässt du die Graupen eine Weile köcheln und gießt nach und nach immer wieder etwas Brühe hinein. Insgesamt brauchst du etwa 2 Liter. Wiederhole diese Prozedur, bis die Graupen außen weich, innen aber noch bissfest sind. Dann gibst du das restliche Gemüse und einen guten Teelöffel Kreuzkümmel dazu und lässt das Ganze fertig garen. Besonders würzig und cremig wird es, wenn du am Ende geriebenen Bergkäse unterhebst. Für einen kleinen Schärfekick kannst du auch noch ein paar Tropfen Chiliöl darüber träufeln. Nach dem Genuss dieses Graupenrisottos wirst du sicherlich zustimmen. Lokale Superfoods können locker mit den Verwandten aus Übersee mithalten. Das Konzentrat der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass wir den Bezug zu unseren Lebensmitteln verloren haben. Das liegt an uns, aber auch an einer korrupten Lebensmittelindustrie. Sie verseuchen den Boden und produzieren ungesundes Fake-Fleisch. Und all das ist dann auch noch im großen Stil subventioniert. Ein Bauer, der gesundes Fleisch produziert und ethisch und ökologisch korrekt handelt, bekommt genauso viel wie der Massentierhalter. Der Preisdruck ist daher gerade für ökologisch handelnde Bauern immens. Was können wir dagegen tun? Unsere Ernährung ändern. Mehr kochen, mehr genießen, gesünder und ethisch korrekter Essen herstellen. Das ist gar nicht schwer. Wir müssen keine wahnwitzigen Gerichte zaubern, um zu genießen. Wenn wir auf gute Produkte achten, ist das schon die halbe Miete. Und wenn wir mit diesen wenigen guten Produkten kochen, dann ist Kochen darüber hinaus auch gar nicht schwer. So, das waren die Blinks zu Ab in die Küche von Franz Keller. Wir danken dir fürs Zuhören.